SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Halogen hat ausgeleuchtet. Ab nächstem Monat gilt in der Schweiz ein Verkaufsverbot. Aber, sagen Fachleute, LED als Alternative habe ebenfalls Schattenseiten. Für den Notfall, der Kanton Aargau hat seinen Regierungsbunker auf den neuesten Stand gebracht. Wie gut ist man gerüstet und sind solche Bunker überhaupt noch zeitgemäss? Boulevard statt Qualitätsjournalismus. Die australische Gesellschaft werde heute durch die Medien entzweit statt geeint.
I think the media that we now have is driving us apart rather than bringing us together.
Befürchtungen nach der Fusion eines renommierten Verlagshauses mit dem größten Boulevardkanal. Und um eins, ein Königreich für ein Haus. Das gilt ganz besonders in Dublin.
Der Erfolg von einem Leben misst sich darin, ob man Eigentumsleiter aufgeklettert ist. Das heisst, man fährt ganz klein an und macht dann schrittweise, kauft man sich teurere Häuser.
Warum das so ist und was es bedeutet in Dublin, wo Wohnungsnot herrscht, erzählt uns Martin Aliot im letzten Teil unseres Rendezvous mit der irischen Hauptstadt. Guten Mittag. Im Studio sind Brigitte Kramer und Corinna Heinzmann mit den Nachrichten.
Die UR nimmt wie angekündigt ihren Flugbetrieb heute wieder auf. Wegen erwarteten Gewitterzellen sei jedoch ein Flug, der für heute Abend geplant gewesen sei, abgesagt worden. Dies gab Kurt Waldmeier, Chef der UR, an einer Medienkonferenz bekannt. Der Nachmittagsflug finde jedoch statt. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat gestern den Weiterbetrieb der verbleibenden UR-Maschinen bewilligt, allerdings unter Auflagen. Es verlangt unter anderem, dass UR-Piloten künftig über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe fliegen müssen. Am 4. August ist bei Flims eine U-52 abgestürzt. Alle 20 Personen an Bord kamen dabei ums Leben. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht geklärt. Bei der Erstellung von psychiatrischen Gutachten für einen Gerichtsprozess hat ein Beschuldigter kein Anrecht auf die Anwesenheit eines Anwalts oder einer Anwältin. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Es hat die Beschwerde eines Mannes gegen einen Entscheid des Obergerichts Aargau abgelehnt. Bei der Begutachtung durch einen Experten sei der Beschuldigte nicht Partei, sondern Gegenstand der Untersuchung, begründet das Bundesgericht seinen Entscheid. Zudem müsste die andere Verfahrenspartei auch ein Anrecht auf Anwesenheit haben. Dies würde sich aus dem Gleichbehandlungsgebot ergeben. Im Kanton Zürich ist eine Initiative zustande gekommen, die verlangt, dass die Polizei bei ihren Meldungen die Nationalität von Tätern und Opfern nennt. Die erforderliche Zahl von 6'000 Unterschriften sei übertroffen worden, meldet die zuständige Stelle des Kantons. Lanciert hatte die Initiative die Zürcher SVP. Sie stört sich daran, dass die Stadt Zürich seit vergangenem November darauf verzichtet, bei Polizeimeldungen die Nationalität zu nennen. Damit betreibe sie eine, Zitat, Zensurpolitik, so die SVP. Bei Strafuntersuchungen gegen Jugendliche im Kanton Zürich geht es immer häufiger um Delikte im Internet. Straftaten wie Pornografie, Gewaltdarstellungen oder Drohungen fanden letztes Jahr vermehrt online statt, zeigen Zahlen der Zürcher Oberjugendstaatsanwaltschaft. So wurde gegen mehr als 80 Minderjährige ein Verfahren wegen Pornografie eröffnet. Das sind fast doppelt so viele wie 2016. Häufig ging es um die Weiterverbreitung von pornografischem Material. Viele Jugendliche seien sich der Tragweite ihres Handelns im digitalen Raum nicht bewusst, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Weil er im Zweiten Weltkrieg mithalf, hunderte Juden vor dem Konzentrationslager zu retten, wird der Pole Konstanty Rotyzki in Luzern mit einem Grabstein geehrt. Dies teilt die Stadt Luzern mit. Rotyzki arbeitete für die polnische Exilregierung in Bern. Er stellte gefälschte paraguayanische Pässe aus, um bedrohten Juden die Flucht ins Ausland zu ermöglichen. Diese Pässe dürften bis zu 800 Menschen das Leben gerettet haben. Rotyzki verstarb 1958 in Luzern und wurde auf dem Friedenthal-Friedhof in einem Reihengrab beigesetzt. Voraussichtlich am 9. Oktober sollen an der vermuteten Grabstelle nun ein Grabstein für Rotyzki aufgestellt werden. Ein Jahr nach dem Terroranschlag sind in Barcelona hunderte Menschen zu Gedenkfeierlichkeiten zusammengekommen. Im Beisein von König Felipe und Regierungschef Pedro Sánchez wurden auf dem Ramblas Blumen niedergelegt. Auch Angehörige der Opfer nahmen an dem Gedenken teil. Vor einem Jahr raste ein Lieferwagen auf die belebte Flaniermeile in Barcelona. 15 Menschen wurden getötet, über 120 verletzt. Und das Wetter? Am Nachmittag und am Abend scheint die Sonne nur noch zeitweise. Gebietsweise entladen sich Schauer oder Gewitter. Morgen Samstag gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Schauer oder Gewitter gibt es vor allem über den Bergen. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad.
Viele von uns haben Halogenlampen zu Hause. Aber haben Sie gewusst, dass diese Lichtquellen ab dem 1. September in der Schweiz nicht mehr verkauft werden dürfen? Die Hersteller beteuern, dass es genügend Alternativen im LED-Bereich gäbe. Doch Fachleute sehen das anders. Und in der Politik gibt es Bedenken, LED-Lampen könnten schädlich sein für die Gesundheit. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Seit 2009 verschwinden Glühbirnen und Leuchtmittel, die viel Energie verbrauchen, schrittweise vom Markt. Eine Verordnung der EU ist dafür verantwortlich, die auch die Schweiz nachvollzieht. Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind deshalb in den letzten Jahren auf Halogenleuchtmittel umgestiegen. In wenigen Tagen nun gilt nun aber auch für diese ein Verbot. Was das bedeutet, erklärt Sönke Moosmann, Sprecher von LEDvance in Deutschland, einem der weltweit führenden Hersteller von Leuchtmitteln, der auch die bekannten Osram-Produkte vertreibt.
Das Verbot ist genau genommen ein Verbot des in den Verkehr bringens. Das bedeutet, dass die betroffenen Halogenlampentypen von den Herstellern nicht mehr an die Händler geliefert werden dürfen, die Händler aber ihre Restbestände weiter abverkaufen dürfen.
Mit anderen Worten, es hat nur noch, solange es hat. Sobald die Lagerbestände aufgebraucht sind, werden die Lampenbesitzer umsteigen müssen. Es gäbe für fast alle Lampentypen eine Ausweichmöglichkeit, ist Albert Studeros, Geschäftsführer der Schweizer Lichtgesellschaft, überzeugt.
Für diejenigen, welche das Verbot gilt, gibt es entsprechende Alternativen auf LED-Basis.
Doch Leute vom Fach machen da ganz andere Erfahrungen. Bettina Mark von der Firma Formaluce AG in Bern zum Beispiel kennt Lampentypen, für die es keine LED-Leuchtmittel gäbe, die passen würden. Und auch mit vielen Dimmern werde man Probleme bekommen.
Es gibt zwar dimmbare LED-Leuchtmittel, aber die werden vermutlich nicht mit allen Dimmen funktionieren, die bei den Leuchten dann am Kabel montiert sind oder bei diesen, die dann beim Schalter, wo man drehen kann, wenn man das Licht zum Beispiel über dem Esstisch verändern wird. Da wird es solche geben, die dann um- oder ausgebaut werden müssten.
Es sei unbefriedigend, dass man effektiv nicht genau wisse, was ab 1. September noch alles lieferbar sei oder was noch funktioniere, sagt die Fachfrau für Beleuchtung.
Da haben auch wir von unseren Quellen und Lieferanten unterschiedliche Auskünfte bekommen und wissen selber nicht genau, wie das dann ab 1. September sein wird.
Kommt dazu, dass die LED-Technologie bei Umweltpolitikerinnen und Politikern umstritten ist, weil die Produkte Quecksilber enthalten. Zudem sei nicht klar, ob LED-Leuchtmittel gesundheitliche Probleme auslösen könnten, wegen ihres Anteils an blauem Licht, erklärt die Präsidentin der Grünen Partei Regula Ritz. Sie hat in einem Bundesrat deshalb eine ganze Reihe von Fragen unterbreitet.
Ich erwarte im Minimum, dass der Bundesrat die Bevölkerung über allfällige gesundheitliche Probleme informiert. Ein konkretes Beispiel, es gibt LED-Leuchtmittel, die sehr stark flickern und flimmern. Das kann zum Beispiel Kopfschmerzen verursachen.
Das blaue Licht sei überhaupt kein Problem, ist Albert Studeros von der Lichtgesellschaft überzeugt. Verschiedene Studien würden das belegen. Auch wegen des Flackerns müsse man sich keine Sorgen machen, beschwichtigt der Lichtexperte.
Wir haben tatsächlich ein gewisses Flackern, je nach Betriebsgerät, je nach elektronische Schaltung. Nur muss man sich das ganz anders vorstellen. Das findet in einem Frequenzbereich statt, das weit, weit oberhalb der Schwelle ist, die wir als Menschen noch wahrnehmen können.
Sicher ist nur, die LED-Leuchtmittel sind massiv teurer als die bald verbotenen Halogenprodukte. Dafür weisen sie aber eine deutlich längere Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden auf.
Ja, und schauen wir diese Gesundheitsbedenken noch etwas genauer an. Daniel Theiss von der SRF-Wissenschaftsredaktion ist uns zugeschaltet. LED-Lampen könnten die Augen schädigen, wird auch befürchtet. Wie stichhaltig ist das?
Ja, es gibt diverse Studien zum Thema, unter anderem auch aus der Schweiz. Bisher konnte noch keine konkrete Gefährdung gezeigt werden. Andernfalls wären die Produkte auch längst nicht mehr im Regal in den Läden. Es gibt aber schon Schwachpunkte. Eben, wir haben es gehört, der Blauanteil, der kann tatsächlich ein Problem sein. Wenn man zum Beispiel zu lange in eine blaue LED schaut, kann es gefährlich werden für die Netzhaut ab einer bestimmten Zeit. Doch solche LEDs sind kaum im Einsatz und die kleinen blauen LEDs an den Leuchtketten, die sind übrigens harmlos. Prinzipiell kann man davon ausgehen, blendet mich eine LED, dann soll ich auch nicht zu lange hineinschauen. Also gerade bei den sehr beliebten LED-Spots, die viel Licht konzentrieren, von denen geht ein kleines Risiko aus. Also da gibt es Messungen, wenn man mehr als eine Minute aus nächster Nähe hineinschaut, kann das für die Augen gefährlich werden. Aber normalerweise schaut man sowieso gleich wieder weg, weil es blendet.
Sprechen wir noch über einen anderen Punkt. LED-Licht würde den Schlaf beeinträchtigen, heißt es zuweilen. Was weiß man über den Zusammenhang zwischen LED-Licht und Schlafstörungen?
Ja, diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich. Das hängt auch mit diesem Blauanteil wieder zusammen. Und dieser ist vor allem bei älteren LED-Lampen ein Thema. Denn diese machen oft ein kaltes weißes Licht, das man vielleicht gar nicht mal so merkt. Das ist am Tag zwar gut zum Arbeiten, doch am Abend in der Stube oder im Schlafzimmer sollte das eben anders sein. Sonst ist die Wirkung im übertragenen Sinn, wie wenn ich abends Kaffee in mich hineinschütte. Wichtig wäre hier eben Produkte zu kaufen, die neuer sind und sogenannt warmweißes Licht machen für zu Hause. Mit denen sollte es keine Schlafprobleme geben. Die haben praktisch das gleiche Lichtspektrum wie Glühlampen.
Das heißt also, die Technologie hat Fortschritte gemacht. Sind denn überhaupt noch, ich sage jetzt, schädliche oder zumindest weniger gute LED-Produkte auf dem Markt? Und wenn ja, warum?
Nun eben auf dem Markt eigentlich nicht, aber vielleicht eben in Ihrem Wohnzimmer zu Hause, denn die Technologie und eben auch die Normen dazu, die hat sich in den letzten Jahren recht schnell entwickelt. Haben Sie also beispielsweise Produkte zu Hause, die 5 oder mehr Jahre alt sind, kann sich eben ein Ersatz lohnen. Und auch wer Produkte zum Beispiel direkt aus China importiert, der kann solche erwischen, die einen zu hohen Blauanteil im Licht haben, auch heute noch.
Danke für diese Informationen, Daniel Theiss von der SRF Wissenschaftsredaktion. Ja, und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Mit einem Rundgang durch den topmodernen Regierungsbunker bei Aarau und der Frage, braucht es einen solchen überhaupt? Mit der zunehmenden Boulevardisierung der australischen Medien und deren Folgen. Und kurz vor eins, in griechischen Spitälern fehlt es von fast allem an Personal, an medizinischem Gerät. Nun helfen reiche Räder mit Spenden. Eine heikle Abhängigkeit für die Kliniken, zeigt unser Bericht aus Athen. Wenn eine Krise ausbricht, dann kann sich der Bundesrat in den Bunker K20 in der Nähe von Kandersteg zurückziehen und von dort aus das Land regieren. Einen Regierungsbunker gibt es jedoch nicht nur für den Bundesrat, sondern auch für die kantonalen Regierungen. Der Kanton Aargau hat seinen Bunker nun saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Gelegenheit hineinzuschauen und zu fragen, was bringt ein solcher Rückzugsort im Notfall? Alex Moser berichtet.
Unter einer kleinen Mehrzweckhalle, dort wo man einen Keller vermutet, geht es hinein in den Bunker des Aargauer Führungsstabs und der Regierung. Vorbei an dicken Bunkertüren, die Treppen runter 7 Meter in die Tiefe. Auf 1500 Quadratmetern Fläche befinden sich eine Großküche, ein Radiostudio, diverse Büros, Massenschläge sowie ein Sitzungszimmer für die 5 Regierungsräte, erklärt Guido Belchon von der Aargauer Abteilung Militär- und Bevölkerungsschutz.
Ja, wir sind hier eigentlich in dem Büroraum vom Regierungsrat. Also hier würde er entsprechende Entscheide fällen, die nötig wären. Er kann aber hier auch übernachten. Es gibt entsprechende Doppelliegestellen, also kein wahnsinniger Komfort, sondern ganz normale Zivilschutzliegestellen.
Für über 100 Leute bietet diese Unterkunft Platz. Hier können sie 14 Tage ohne Nachschub arbeiten und den Kanton in einer Krise führen. Dafür braucht es beispielsweise eine Stromversorgung, die auch funktioniert, wenn ein großer Stromausfall ist.
Und wir haben natürlich die entsprechenden Kommunikationsmittel auf einem sehr speziellen Masten mit allen nötigen Verbindungen wie Polycom, wie Natel, WLAN, wie Satellitentelefon und so weiter. Also die Mittel, die man braucht in einer Krise.
Insgesamt 3,8 Millionen Franken hat die Sanierung dieses Führungsbunkers gekostet. Praktisch alle Kantone haben einen solchen Bunker, bei einigen besteht noch Sanierungsbedarf. Bloß, der Kalte Krieg ist vorbei, die Bedrohungslage ist nicht mehr dieselbe wie in den 80er Jahren, als dieser Bunker gebaut wurde. Christoph Fluri, der stellvertretende Direktor des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, ist dennoch überzeugt, dass es auch heute solche Gebäude in den Kantonen braucht.
Ja, die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, die stellt sich. Aber wenn wir in die Welt hinausschauen und die sicherheitspolitische Lage anschauen, die sich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, schon verändert hat, wir sehen das auch in den umliegenden Ländern, beispielsweise in Deutschland, die wieder vermehrt auch das Auge richten auf den Bereich zivile Verteidigung im klassischen Sinne.
Der Schutz vor dem Feind steht heute nicht mehr im Vordergrund. Es geht in erster Linie darum, dass der Krisenstab und die Regierung an einem geschützten Ort den Kanton führen können. Dazu sei ein Bunker auch heute durchaus sinnvoll, sagt Guido Belchon vom Aargauer Bevölkerungsschutz.
Die wesentlichen Szenarien, die wir hier bei der, als Entscheidungsgrundlage genommen haben, ist vor allem das Erdbeben ist ein Thema, dann großflächiger Stromausfall und KKW-Störfall. Das sind einmal die drei wesentlichen. Jetzt kommen immer wieder neue Sachen dazu, wie Sonnenwind und so weiter, wo elektronische Mittel eben beschädigt werden, wenn sie nicht hier unten wären.
Denn neben einem Meteoriteneinschlag oder einer Pandemie ist auch ein Sonnensturm ein mögliches Szenario. Und wenn solch ein Sturm sämtliche elektronischen Geräte über den Boden lahmlegen würde, dann könnten zumindest die Regierungen der Kantone und der Bundesrat miteinander kommunizieren. Denn 7 Meter unter dem Boden in den sogenannten Faradayischen Käfigen würden die Geräte dann noch funktionieren.
Einseitige, zum Teil gar hetzerische Berichte. Boulevard, das ist es, was viele Australierinnen und Australier serviert bekommen, wenn sie sich informieren wollen. Alternativen gibt es nur wenige. Australien gehört zu jenen Ländern der Welt mit der höchsten Medienkonzentration. Und die verschärft sich weiter. Der angesehene Medienkonzern Fairfax wird vom Mediengiganten Nine Entertainment geschluckt. Und damit verliert der Qualitätsjournalismus in Australien eines seiner letzten Standbeine. Aus Canberra berichtet Urs Welterlin.
Der frühere Premierminister Paul Keating fasste zusammen, was viele denken. Er hält eindeutig nichts von Nine Entertainment, wie er im staatlichen Fernsehsender ABC klar machte.
There's been no moral compass in the guidance of its news management ever.
Der größte Boulevardkanal Australiens habe nie einen moralischen Kompass gehabt. Boulevardjournalismus werde sich nach der Fusion zwangsläufig in die Berichterstattung der Qualitätsblätter hineinfressen, wie, Zitat von Keating, Eiter aus einem Abszess. Die Problematik tönt vertraut. Auch Fairfax hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, sich gegen Google, Twitter und Facebook zu behaupten. Kürzungen schienen die Lösung. Hunderte von Journalisten wurden entlassen, die Qualität nahm ab, der Untergang drohte. Jetzt also die Einverleibung durch Nein. Sie wird den Qualitätsjournalismus in Australien weiter in Richtung Abgrund treiben. Denn außer Fairfax und ABC gibt es kaum noch kritische, hinterfragende Medien. Experten wie der bekannte Medienkommentator Bernard Keane sehen eine grundlegende Veränderung der öffentlichen Debatte in Australien. Die früheren analogen Medien hätten die Menschen zusammengebracht.
I think the media that we now have is driving us apart rather than bringing us together, and that's going to make discussion of these sorts of complex, nuanced and very sensitive issues increasingly problematic.
Die heutigen digitalen, schnelllebigen Medien dagegen würden die Gesellschaft spalten. Das mache das Erklären komplexer, heikler Themen zunehmend problematischer, sagt er in einer Radiodebatte. Themen wie Klimawandel oder Immigration. Australien hat schon heute einen der konzentriertesten Medienmärkte der Welt. Mehr Boulevard ist das Letzte, was es noch braucht. Etwa 80% der Druckmedien gehören Rupert Murdochs Firma News Corporation. Über seine Boulevardblätter und den Sender Sky TV serviert der Wahlamerikaner den Australiern jeden Tag eine Portion Ideologie zum Frühstück. Seine Medien streiten den Klimawandel ab, argumentieren gegen erneuerbare Energien, gegen Flüchtlinge. Der konservativen Regierung ist das Recht. Murdoch greift ihr täglich unter die Arme.
This is very, very close to pre-war Nazi Germany.
Die Grenze an Nazi-Deutschland vor dem Krieg, reagiert der Ex-Parlamentarier Craig Emerson auf einen Artikel in einer Murdoch-Zeitung, wo einmal mehr Flüchtlinge, Muslime, Dunkelhäutige und Juden als staatsgefährdende Außenseiter beschimpft werden. Und Sky TV hatte einen Neonazi zu Gast, der will, dass in jedem Klassenzimmer ein Porträt von Hitler hängt. Aufruhr und Empörung als Geschäftsmodell.
It makes perfect sense from an economic, from a business point of view, to cultivate a certain kind of audience.
Es mache wirtschaftlich durchaus Sinn, eine gewisse Audienz zu kultivieren, sagt Bernard Keane. Männer mittleren Alters, weiß, konservativ, wohlhabend. Wut und Angst binden Konsumenten an einen Sender, an eine Zeitung. Die Sendung Four Corners von ABC, Qualitätsjournalismus vom Feinsten. Doch auch ABC-Reporter sind unter Druck. Ihre kritische Arbeit stört die Regierung. Kommunikationsminister Mitch Fifield greift in das Programm ein und kürzt das Budget um Hunderte von Millionen Franken. Das Ziel müsse die Privatisierung von ABC sein, fordert die libertäre Denkfabrik IPA. Das Institut steht der Regierung sehr nahe. Auch Minister Fifield ist Mitglied. Die Geldgeber von IPA sind eigentlich geheim. Der Name eines der großzügigsten Donatoren aber ist bekannt. Rupert Murdoch.
Ja, Frage nun an Urs Welterlin. Im Bericht sagt ein Ex-Parlamentarier, man habe in Australien Verhältnisse, die an Nazi-Deutschland vor dem Krieg erinnerten. Das klingt beängstigend. Sind die Medien tatsächlich an einem solchen Tiefpunkt?
Also diese Bemerkung bezieht sich, wie gesagt, im Bericht auf einen Artikel eines bekannten konservativen Kommentatoren. Tiefpunkt, fragen Sie? Ja, ich glaube schon. Andrew Bolts Liebäugeln mit der Sprache der Nazis kann sicher so gewertet werden.
Hat denn diese Boulevardisierung, dieses Schwarz-Weiß-Zeichnen in den Medien auch einen Einfluss auf den politischen Diskurs in Australien? Oder ist es gar umgekehrt, prägt dieser die Berichterstattung in den Medien?
Also die Beziehung zwischen Politik und Medien in Australien gleicht seit Jahren einer Art parasitären Symbiose, nur ist nicht immer klar, wer der Gastkörper ist und wer der Parasit. Sicher ist klar, dass auch die Politiker, selbst der Premierminister, fremdenfeindliche, ja rassistische Terminologie nutzen, die sich danach in den Medien wiederfindet oder eben umgekehrt. Dass gerade zwischen den Murdoch-Medien und der konservativen Regierung eine enge Bindung besteht, die ist sicher unbestritten.
Und wie zeigt sich diese enge Verflechtung zwischen Medien und Politik im Alltag, in der Praxis?
Ja, also es gibt Zyniker, die sagen, die Murdoch-Postillen, aber gelegentlich auch der Sender von Nine Entertainment, die seien quasi der Propagandaarm der Konservativen. Also in der Praxis ist das sicher so, dass Politiker zum Beispiel einem Journalisten eine Geschichte stecken, über eine kontroverse politische Massnahme. Und der Journalist publiziert das dann und die Politik analysiert anschließend die Reaktionen. Je nachdem, wie die dann ausfallen, kippen die Politiker dann diese Maßnahmen. Und es ist auf jeden Fall so, dass auch die Kolumnisten den Konservativen oft unter die Arme greifen.
Und die Bevölkerung, nimmt sie diese Veränderungen in den Medien wahr? Ist sie bei den Leuten ein Thema?
Kaum. Und das hat ganz klar mit der Medienkonzentration zu tun. Diese wird sich natürlich durch die Fusion jetzt noch weiter verstärken. Aber es ist klar, dass praktisch jeder und jede in diesem Land ist ein Konsument von Murdoch-Medien, ob er will oder nicht. In einigen Städten gibt es nur eine Zeitung und die gehört Murdoch. Und dann, wie gesagt, Sky News Fernsehen, das sich immer mehr in Richtung der doch sehr populistischen und konservativen Fox News in den USA bewegt.
Gibt es denn bei den Journalistinnen, bei den Journalisten eine Art Gegenbewegung durch Blogs zum Beispiel oder Online-Medien?
Das gibt es sicher, aber das sind minimale, das sind kleine Produkte. Es ist aber schon so, dass in den letzten Jahren neue Anbieter auf den Markt gekommen sind. Der britische Guardian etwa, der eine sehr gute Online-Publikation anbietet, oder die New York Times. Aber eben, das sind Zwerge im Vergleich zu den beiden Giganten News Corp und Nine Entertainment. Wie mir ein Experte mal gesagt hat, Australien ist die beste Warnung dafür, was geschieht, wenn ein Land glaubt, es könne eine derart fundamentale Dienstleistung wie die Information des Volkes komplett zwei oder drei Mitspielern überlassen. Medienvielfalt gehöre nun halt mal zum Gerüst einer Demokratie.
Einschätzungen von Urs Welterlin, unserem Mitarbeiter in Canberra. 5:05. Ab nächsten Montag muss Griechenland wieder ohne ausländische Finanzhilfe auskommen. Das internationale Hilfsprogramm läuft aus. Die griechische Regierung feiert die neue finanzielle Unabhängigkeit. Für die Menschen in Griechenland aber brechen keine besseren Zeiten an. Auf nächstes Jahr werden die Renten weiter gekürzt, die Steuern weiter erhöht. Die Sparmaßnahmen treffen auch das Gesundheitswesen. 2010 noch hatten die Spitäler 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung, heute sind es noch 850 Millionen. Nun springen private Unterstützer mit Spenden in die Bresche. Das aber freut nicht alle. Aus Athen der Bericht von Rodothea Seralidou.
In der radiologischen Abteilung des Athener Asklepio-Krankenhauses ist viel los. Patienten haben auf den Metallsitzen des Wartezimmers Platz genommen. Andere laufen ungeduldig rein und raus, bis ihre Nummer an der Anzeigetafel aufblinkt. Vespina Tosonidou schaut sich um. Rund 300 Röntgenaufnahmen am Tag werden im Asklepio gemacht, sagt die 48-jährige Radiologin. Wer hingegen eine Kernspintomographie benötigt, der werde zurzeit in andere Krankenhäuser transportiert. Denn das eigene Gerät sei kaputt. Bis zu 100 Kilometer Fahrt müssten die Patienten in Kauf nehmen. Verletzte von einem Autounfall, Schlaganfallpatienten, Blinddarmpatienten. Bei all diesen Menschen muss normalerweise eine Kernspintomographie gemacht werden. Sie müssen also mit dem Krankenwagen den ganzen Weg hin und zurück gefahren werden. Sie können sich vorstellen, was das für die Gesundheit oder gar das Leben dieser Menschen bedeutet. Angelos Ralatis wartet auf eine Ultraschalluntersuchung. Was ihn im Asklepio genau erwarte, wisse er nicht, sagt der 50-jährige Patient lächelnd. Neulich wurde er in ein anderes öffentliches Krankenhaus eingewiesen, ins Ippokratio, sagt er. Schlimmer als das fehlende Verbandszeug und Toilettenpapier, das er da erlebt habe, sei der Personalmangel gewesen. Vor allem nachts gab es extrem wenig Krankenschwestern. An den Betten hatte man sogar die Klingeln deaktiviert. Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass sie eh nicht zu den Patienten kommen können, wenn sie gerufen werden. Ich hatte immer jemanden dabei, entweder meine Tochter oder meine Frau. Vespina Tosonidou kennt diese Probleme. Auch bei ihnen fehlt Personal. Rund 350 Stellen seien nicht besetzt, darunter 60 Ärztestellen. Zumindest der kaputte Kernspintomograph soll bald ausgetauscht werden. Ein griechischer Reeder habe der Krankenhausleitung versprochen, ein Gerät zu spenden, sagt Tosonidou. Und generell seien die griechischen Spitäler mittlerweile auf Spenden angewiesen. Es hängt nun von den Rädern ab, welche Geräte ersetzt werden. Ganze Abteilungen werden modernisiert, während die Abteilungen nebenan einfach unzumutbar sind und das auch bleiben. Das ist einfach inakzeptabel. Das griechische Volk zahlt Unsummen an Steuern und zumindest ein Teil davon müsste ins öffentliche Gesundheitssystem fließen. Stattdessen hängt alles von den Beziehungen ab, die jede Fachklinik zu den Rädern pflegt. Anders als die meisten Griechen hat die Wirtschaftskrise die griechischen Räder eher wenig beeinflusst. Sie genießen nach wie vor Steuervorteile, von denen andere Menschen in Griechenland nur träumen können. Das hat auch die Regierung Tsipras nicht geändert. Zu groß ist die Angst, dass die Reeder ihre Schiffe sonst einfach umflaggen und in Zukunft unter den Flaggen von Steuerparadiesen wie Liberia oder Panama fahren. Tosonidou beeindrucken die großzügigen Spenden der Reeder nicht. Sie wünscht sich vielmehr eine seriöse staatliche Gesundheitspolitik. Und das suche sie in Griechenland vergeblich, sagt sie.
Aus Athen, Rodothea Seralidou. Es ist gleich eins und gleich auf SRF 1 und 4 unser letztes Rendezvous mit Dublin. Jeder will sein eigenes Haus, Außenquartiere werden überbaut. Aber die Infrastruktur hinkt hinterher. Mehr zur städtebaulichen Entwicklung und zur Wohnungsnot nach den Schlagzeilen mit Corinna Heinzmann.
Die UAir nimmt wie angekündigt ihren Flugbetrieb heute wieder auf. Wegen erwarteten Gewitterzellen sei jedoch ein Flug, der für heute Abend geplant gewesen sei, abgesagt worden, teilten die Verantwortlichen mit. Bei Strafuntersuchungen gegen Jugendliche im Kanton Zürich geht es immer häufiger um Delikte im Internet. Straftaten wie Pornografie, Gewaltdarstellungen oder Drohungen fanden letztes Jahr vermehrt online statt, zeigen Zahlen der Zürcher Oberjugendanwaltschaft. Ein Jahr nach dem Terroranschlag sind in Barcelona hunderte Menschen zu Gedenkfeierlichkeiten zusammengekommen. Auch König Felipe und Regierungschef Pedro Sanchez nahmen daran teil. Vor einem Jahr raste ein Lieferwagen auf eine belebte Flaniermeile in Barcelona. 15 Menschen wurden getötet, über 120 verletzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.